Ich habe meine Notizen vergessen.
Hol sie. Wir schreiben uns immer sehr viele Notizen und uns ist aufgefallen, dass wir kaum drauf schauen. Es ist irgendwie eher nur so, um sich dann einmal zu sammeln kurz vorher und sich Gedanken zu machen über die Themen, über die man sprechen will. Sebastian trinkt übrigens immer noch sehr viel, aber wir schneiden das natürlich raus, wenn man es hört. Und oft hört man es auch nicht. Und rumatmen tut er auch und sich auf seinen Stuhl bewegen.
Ja, ich muss jetzt hier kurz ankommen. Echt gemütlich aber. Also ja, da bin ich gerade sehr froh drum, wie wir hier so sitzen. Und es ist schön kalt. Draußen hat es gerade über 30 Grad. Auf dem Balkon saßen wir gerade, wo wir uns Notizen gemacht haben. Und es war so heiß. Jetzt sind wir hier drin. Und im Winter denken wir uns oft, warum ist unser Haus so fucking kalt? Was soll das? Und im Sommer denken wir uns immer, oh geil.
Mhm. Das ist schon luxuriös fast, wenn man so auf dem Balkon sitzt und dann die Terrassentür aufgeht und dann kommt so eine kalte Brise von drinnen.
Fast, jetzt hätten wir eine Klimaanlage, gell?
Haben aber wir also nicht. Das ist echt, echt gut auch zum Arbeiten, weil wir auch beide viel von zu Hause arbeiten.
Ja, stellt euch mal vor, wir würden jetzt hier mit so einer Matschbirne sitzen, die von 30 Grad komplett durchgebrutzelt wurde den ganzen Tag über. Da wäre ja gar nichts mehr. Aber mal abwarten.
Gucken, ob heute vielleicht überhaupt was rumkommt. Ja, aber wir haben heute auf jeden Fall ein großes Thema.
Ich will noch kurz davor, weil wurden wir tatsächlich gefragt. Es ist jetzt schon eine Weile her, vor allem wenn die Folge released wird, aber wir sind ja aus der EM ausgeschieden und es war schon schlimm, aber ich bin zufrieden. Also es ist jetzt alles echt zusammengefasst, aber der kurze Schmerz, diese Ungläubigkeit direkt in dem Moment, als wir das 2-1 bekommen haben, die ist am Sonntag dann schon vergessen, nee, am Samstag schon vergessen gewesen, weil ein Kumpel einfach meinte, hey, mach dir nichts draus.
bester Rat.
Ja, aber also manchmal funktioniert das irgendwie und bei mir hat es in dem Moment funktioniert.
Sollte ich das auch öfter machen, einfach so, komm, scheiß drauf. Alles wird gut.
Ja, komm,
mach
einfach
dir
gut
keinen
drauf
Kopf.
Sein. Nicht traurig sein, das bringt doch nicht.
Tief durchatmen,
ja.
Einmal an die frische Luft gehen. Ich sag ja immer gerne, am Ende ist es auch nur ein Spiel. Und ich glaube aber, dass das dich eher
das
noch aggressiver
macht.
Ein
bisschen aggro gemacht, aber wenn man die Worte dann zu sich vordringen lässt, dann stimmt es am Ende auch wieder.
Mhm.
Und ich glaube, Julian Nagelsmann hat es gut gesagt, indem er meinte, dass wir stolz drauf sein können, was wir da geschafft haben. Und was ich sehr gut fand und was wir uns alle eigentlich öfter denken sollten, ist, dass wir echt halt, wir haben richtig viel, worauf wir stolz sein können und das machen wir zu selten. Wir leben in einem richtig tollen Land mit Meinungsfreiheit und sind super offen gegenüber den verschiedensten Kulturen. Leider nicht alle, aber so
ja,
als
immer
großes
mehr
Ganzes.
Nicht halt. Das ist halt, ja aber, wir gucken viel dahin, wo es nicht funktioniert, aber das ist auch wichtig, weil gerade halt einfach viel nicht funktioniert, auch auf der anderen Seite.
Ja, und gleichzeitig sind wir aber auch Leute oder ein Volk, das auch viel dann nur das Negative sieht. Also nicht diskutiert und sich den richtigen Weg überlegt, wie man eine Sache angehen kann und dann aber auch wieder glücklich ist über das nächste Thema, sondern wir haben das, was gut läuft, das nehmen wir einfach so hin und das, was schlecht läuft, das fokussieren wir ganz, ganz arg.
Klar, wir können auf jeden Fall dankbar sein, dass wir das willkürliche Glück hatten, in Deutschland geboren zu sein und viele Freiheiten dadurch hatten. Aber vielleicht kommen wir darauf noch beim Streit der Woche. Da geht es auch so ein bisschen um dieses Thema, denn wir haben uns diese Woche gestritten. Aber jetzt in diesem Podcast wünsche ich mir, dass wir lieb zueinander sind.
Wünsche mir auch. Lass uns lieb zueinander sein.
Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du...
Ich? Nee.
Du, ich, etc. Jetzt geben wir uns noch die Hand drauf.
Und
das ist jetzt besiegelt.
Wir fast immer.
Und das ist jetzt besiegelt, das ist jetzt abgemacht. Ich mit links, Johanna mit rechts, weil meine rechte Hand ist immer am Getränk.
Meine immer am Mikrofon.
Es war voll gut, dass das Spiel am Freitag war.
War das?
Das Spiel war am Freitag.
Ah,
ja klar, wir
sind
dann relativ früh heim und haben unser Wochenende komplett im Haus verbracht und dachten, wir reden und erzählen euch mal, wie da eigentlich alles, wie es dazu gekommen ist und was da so passiert. Und
weil ihr fragt immer wieder und es ist auch voll verständlich und ich denke mir bei solchen großen Themen wie, dass wir in ein Haus ziehen und es renovieren und so, immer so, ja, ich werde noch ein YouTube-Video dazu machen oder ich werde noch ein längeres Frage-Antwort in meiner Story machen oder so. Und dann gerät es doch in den Hintergrund und dann mache ich einfach Renovierungskontent, aber ohne so richtig gesagt zu haben, wie kommen wir eigentlich dazu, was sind unsere Pläne, wie haben wir uns dazu entschieden, auf einmal von der Wohnung ins Haus zu gehen und so. Und deswegen ist da eigentlich aber der Podcast perfekt dafür, um da so ein bisschen einfach eure Fragen zu beantworten, die ihr so habt.
Boah, hast du die Fragen im Kopf? Ich weiß nicht,
so
nicht,
was das wäre jetzt sind. Positiv gewesen. Hätte ich mal vorher irgendwie einen Fragesticker gemacht und könnte jetzt die Fragen vorlesen. Das wäre mal
naja,
cool.
Ja, aber so die Basics sind ja so, was, wie geht das? Mhm. Ihr habt ein Haus
ihr,
gekauft,
kauft was ihr, passiert? Genau. Was habt ihr vor? Wann seht ihr dahin? Wo ist es ungefähr? Also die genaue Location sagen
vielleicht fangen wir an mit dem Weg dahin, weil es war schon richtig lange im Gespräch, dass wir... Also wir sind ja nach unserer internationalen Erfahrung nach Stuttgart wiedergekommen.
Internationalen Erfahrung meinst du, dass wir in Rom und Barcelona für kurze Zeit gewohnt haben? Ich glaube, da haben wir hier noch gar nicht so richtig drüber geredet, über die
Zeit.
Ja,
nur kurz in der ersten Folge. Aber das würde ich vielleicht auch auf wann anders verschieben. Und haben da dann bemerkt, dass wir echt Familienmenschen sind und gerne in der Nähe von unseren Liebsten sind, auch Freunden, dass wir hier einfach ein sehr, sehr gutes Netzwerk haben.
Sorry, dass ich unterbreche, aber so ein bisschen auch darin geschuldet, dass meine Mama krank geworden ist und es irgendwie so war.
Ja, das war der Trigger dafür.
Dass der perfekte Moment sozusagen war, um aus Barcelona wieder herzukommen, ohne dass ich es wusste, weil ich dann sehr viel für meine Mutter da war in der Zeit und halt auch das anders fast gar nicht gegangen wäre und mir dann auch aufgefallen ist, dass es irgendwie wichtig für mich ist, dass ich nah an meinen Liebsten dran bin, um erstens die Zeit, die man gemeinsam noch hat, gerade bei Großeltern zum Beispiel, die auch noch zu nutzen, aber auch, um für sie da zu sein, falls irgendwas ist, weil es ist einfach so, dass man jetzt schon merkt, dass bei unseren Eltern und auch vor allem Großeltern halt immer mehr irgendwelche Dinge anfallen.
Ja, und also und andersrum, es fallen Dinge an, aber man denkt sich auch, je älter die werden und je älter man selber wird, schätzt man einfach auch die Zeit, die man zusammen hat.
Voll.
Also ist bestimmt auch nicht immer so, aber im Großen und Ganzen ist, glaube ich, Familie schon was eher Positives, was Schönes, wo man sich dran festhalten kann, wenn es eine gute Familie ist. Und das ist bei uns zum Glück so.
In vielen Teilen, ja.
In vielen Teilen und an vielen Tagen, an manchen nicht, aber... Ja, und dann haben wir ja jetzt lange in Stuttgart gewohnt und wohnen auch noch in Stuttgart. Aber es ging damit einher, dass wir echt oft von Stuttgart
zu unserer
noch gefahren
Familie.
Sind.
Wir sind so die perfekte Entfernung von unserer Familie und auch unseren FreundInnen entfernt, dass man vielleicht nicht jeden Tag runterfahren kann, aber so fürs Wochenende auf jeden Fall.
Das war
und
so ein bisschen die Idee, gell? Als wir uns überlegt haben, wo gehen wir hin, weil Stuttgart, das war genau das Argument für Stuttgart. In Stuttgart ist es so, dass man jetzt nicht für jeden kleinen, hey, ich mache irgendwie ein Kaffee-Treffen, dass man da hingeht, aber es halt auch nicht zu viel ist, für den Geburtstag da zu sein, dass es uns wichtig war, an den Geburtstagen und so den Festen, die es halt so gibt im Jahr, dass man da dann zusammen sein kann.
Aber es sind halt einfach viele Feste und das haben wir nicht bedacht.
Wir haben es unterschätzt und ja, dann ist immer mehr so in uns gereift, hey, wir lieben es hier in Stuttgart, aber wir haben einfach fast mehr in unserer Heimat zu tun.
Sind richtig viel da, verbringen dadurch viel Zeit im Auto, auch oft im Stau und wenn wir das ganze Wochenende dort sind, ist es eigentlich sinnlos, halt hier eine Wohnung zu haben in Stuttgart. Wir haben dann auch einfach viel immer noch uns darauf verlassen müssen, dass wir bei unserer Familie dann teilweise schlafen können und so weiter, weil man will ja dann den Weg nicht noch nachts irgendwie nach Hause fahren nach einem Geburtstag oder so. Und dann
das
waren
ist auch
wir teilweise,
ein Argument, ne? Dass man halt oft auch spät abends noch dort ist und dann muss man hier übernachten, da hat man nicht sein eigenes Bett. Es sind so echt, also so ein Netz von Sachen, die dann nach und nach immer größer wurden und dann hat sich auch aufgetan, dass in meiner Familie, mein Opa hat früher eine Heizungsfirma gehabt.
Das stimmt gar nicht. Das habe ich letztens von deiner Mutter erfahren, die Story stimmt nicht. Wie? Irgendwas ist da falsch an der Story. Das ist nicht die Story, wie man an das Haus gekommen ist. Irgendjemand hat mir das letztens erzählt. Irgendwie war das anders. Deswegen, falls du das jetzt dann erzählst.
Das ist ja witzig. Hier im Podcast wird das. Naja, auf jeden Fall haben wir das Glück oder habe ich das Glück, dass in meiner Familie ein Haus ist, das lange Zeit bewohnt war von Mietenden, und die sind aber vor einiger Zeit ausgezogen und haben ein Haus zurückgelassen, so ein 70er-Jahre-Bau, der sehr schnuckelig ist.
Ja.
Ja, es ist echt super schön.
Ja.
Und der ist halt genau da, wo wir unsere Familie haben.
Ja, und auch so sehr viel mehr in der Natur. Und ich glaube, wir mögen die Flexibilität, die man hier in Stuttgart hat, schon. Aber wir nutzen sie eben relativ wenig. So den Tag über sind wir am Arbeiten, abends sind wir am Entspannen in unserem Zuhause. So, das ist unser Space hier in unserer Wohnung, die wir uns schön gemacht haben. Und am Wochenende sind wir bei unserer Family. Mhm. Und wenn wir dann mal so überreizt sind oder halt irgendwas Freizeitmäßiges machen wollen, dann suchen wir schon auch viel die Natur. Und das haben wir dann auch gemerkt, dass wir dann auch dafür am liebsten in die Heimat gefahren sind und uns dann wiedergefunden haben, in unserer Freizeit ganz viel da zu sein und da Spaziergänge zu machen. Und genau da, wo wir hingehen würden für Spaziergänge und irgendwie aufladen in der Natur, ist jetzt auch dieses kleine Häuschen.
Ich glaube, dass wir unseren Alltag dort auch einfach sehr schön sehen. Ja, klar, uns ist klar, dass da weniger so kulturelles Freizeitangebot ist, so direktes im Sinne von, ja, in Stuttgart ist gerade jeden Donnerstag so ein richtig nice Techno-Abend, Afterwork, man tanzt, Stadtpalais, genau. Und auch viel, viel anderes Angebot, was natürlich dort nicht ist. Das ist schon eher ländlicher.
Sports und so hat man dann dann nicht mehr. Das sind schon so Themen natürlich, die auch manchmal hochkommen, wo man sich dann auch kurz unsicher ist. Aber irgendwie hatten wir eine ganz, ganz lange Zeit, dieses immer wieder irgendwo anders sein und nicht so richtig setteln. Und
die Sehnsucht danach wurde immer größer.
Ja, und in den so Monaten, bevor sich diese Option mit dem Haus aufgetan haben, haben wir eh schon voll viel darüber geredet, dass es uns langsam nach einem Garten und ein Hochbeet und barfuß morgens in der Sonne im Garten einen Kaffee trinken und direkt rausgehen und in der Natur sein und spazieren können und so. Das haben wir immer wieder besprochen, und dann kam diese Möglichkeit, und wir haben uns das Haus natürlich zuerst mal angeguckt.
Haben richtig viel auch uns den Kopf darüber zerbrochen. Ist es das? Ist es vielleicht der richtige Ort, aber der falsche, das falsche Haus oder der falsche Wohnort dann am Ende? Ist es vielleicht eher doch was anderes? Der falsche Zeitpunkt? Dann kam aber so ein bisschen Druck in die Sache, weil meine Familie dann so war, hey, wir würden das jetzt dann bald wieder vermieten. Und was für uns zugute kam, war, dass dieses Haus, das ist jetzt nicht eine Bruchbude, aber es ist auf jeden Fall renovierungsbedürftig. Also es ist ein 70er-Jahre-Bau, und da ist vieles noch so wie damals. Wurden mal Fenster ausgetauscht, natürlich auch ein bisschen mal was hier, was da gemacht. Aber als wir das erste Mal durchgelaufen sind, haben wir schon vieles gesehen, wo wir so waren, okay, wissen wir jetzt nicht ganz.
Aber vor allem habe ich mich direkt verliebt. Also.
Aber warte, es geht ja noch, ich will noch wohin. Und was gut für uns war, war, dass dieser Renovierungsbedarf oder Modernisierungsbedarf, der war für meine Eltern zu viel in dem Moment, um es zu machen. Beziehungsweise die hatten auch keine Lust, Handwerker dafür kommen zu lassen, aus verschiedenen Gründen. Und dann war klar, okay, das wird jetzt an jemand, der das selber machen würde, vermietet. Und das ist halt auch irgendwie ein bisschen schwer. Und aus dem Grund kamen dann wir haben uns dann intensiv Gedanken gemacht und haben dann mit meiner Familie das erste Mal so ein bisschen drüber geredet, und dann war klar, okay, wir könnten die sein, die das renovieren und machen, und würden dann halt da wohnen.
Und haben uns dann auch so dafür entschieden, noch ein letztes Jahr, noch einen letzten Sommer so in der Großstadt zu verbringen, obwohl bei uns wirklich nie schwarz-weiß ist. Also das hört sich jetzt so endgültig an, ein letzter Sommer. Also vielleicht wird es so sein. Ich gehe davon aus, weil wir da schon für ein paar Jahre auf jeden Fall wohnen werden. Aber wir sind auch so Menschen, die sagen, ja, wenn wir dann in 5 Jahren auf einmal nach London ziehen wollen, dann machen wir das. Aber jetzt erstmal auf jeden Fall Bock. Ja, keine Ahnung, wie ich darauf komme. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt gerade Lust auf dieses Ländliche. Und wir sind dann, auch bevor wir mit Sebastians Eltern geredet haben, auch zum Haus gegangen und haben uns das mal so zu zweit angeschaut. Und die Sonne kam dann raus und wir sind reingegangen. Und ich hätte nicht gedacht, weil ich war davor schon mal da zum Renovieren, so zum Tapete abreißen, aber habe es irgendwie mit anderen Augen dann angeguckt, eben mit diesem, vielleicht ist es unser zukünftiges Zuhause-Augen.
Und man malt sich dann ja so ein bisschen anders aus.
Ja,
hier würde das stehen, hier würde ich das vielleicht machen. Mhm. Hier würden wir Kaffee trinken, hier ja. würden wir Mittagessen essen.
Da würden wir Freunde würden einladen wir zum Grillen. Ja. Und so, und dann kam so die Sonne durch die Fenster ins Wohnzimmer mhm. reingescheint und ich musste echt fast weinen, weil ich es so schön fand.
Mhm.
Und ja. dann war uns klar, okay, die Arbeit nehmen wir auf jeden Fall auf uns. Und weil also viele haben gefragt haben, wir kaufen sozusagen nicht, sondern wir mieten es dann auch.
Genau, die Modalitäten sind noch nicht ganz, ganz abgestimmt, weil es natürlich schon, es ist schwierig. Also wir sind uns natürlich absolut bewusst, was für eine privilegierte Lage das ist, mhm, überhaupt voll. Die Möglichkeit zu haben. Und das war tatsächlich auch zu Beginn, als wir dann entschieden haben, dahin zu ziehen und das zu renovieren und so, war das echt ein Ding, das ich mit mir rumgetragen habe, das ich verarbeiten musste. So, weil ja, es gibt einfach in jedem Umfeld von jeder Person gibt's Leute, die halt nicht diese Chancen mhm. haben und auch im direkteren Umfeld. Und da macht man sich natürlich Gedanken drüber, ist das fair? Ist es gerecht und so? Die Antwort darauf ist gar nicht so leicht. Die war eher so, hey, die Chance ist da. Du kannst mhm. es jetzt auch nicht irgendwie weggeben und sich schlecht dafür zu fühlen. Das hilft einfach keinem. Und man kann, glaube ich, wir haben dann drüber gesprochen, dass man zum Beispiel, gibt's in deiner Familie gerade, ist immer so ein Ding, wo feiert man Weihnachten? Mhm. Und dann ist natürlich schön, dann sagen zu können, hey, das könnte man bei uns machen.
Ja, ja, dass man so ein bisschen ausgleicht und einfach auch dieses Bewusstsein über diese Privilegien sind, ist ja auch schon wichtig.
Ja.
Also, dass man einfach weiß, wie privilegiert es ist, so eine Möglichkeit zu haben, auch wenn wir dann am Ende natürlich auch normal Miete zahlen werden, aber dass wir gerade genau, renovieren können, ja. ohne Miete zu zahlen, gerade zu dem Zeitpunkt noch, ist ja schon ja, das auch was Tolles.
Auch sich selber, also wir können jetzt nicht alles so machen, wie wir wollen, und ist natürlich dann die Frage, wer zahlt was, weil wir haben eigene Wünsche, aber es gehört nicht uns, was zahlt sozusagen der Eigentümer, was zahlt der Mieter, wie wird die Arbeit mit reingebracht? Mhm. So, das ist alles Sachen, die wir noch, oder die so grob bestimmt sind, aber die man nochmal besprechen muss. Aber als allererstes steht mal, dass wir da ein echt wunderschönes Zuhause uns gerade machen, das aber auch mit viel Arbeit kommt.
Ja, voll.
Und da sind wir seit Januar dran.
Wir sind gerade ein bisschen hinterm Zeitplan hinterher, würde ich sagen.
Hast du einen Zeitplan? Den muss ich mal sehen.
Nee, habe ich nicht, aber
Mental Zeitplan.
Ja, und ich habe halt schon so eine To-Do-Liste, und wir haken gerade nicht ganz so viel ab, weil einfach, wie wir die letzten Folgen schon gesagt haben, so im Sommer, es passiert einfach übelst viel. Wir arbeiten, dann am Wochenende ist Freitag und Samstag irgendwas los, und dann hat man irgendwie keine Zeit, um im Haus zu sein, und priorisiert es vielleicht weniger. Jetzt zum Beispiel dieses Wochenende, was jetzt kommt, da sind wir auf dem Festival, das Wochenende darauf beruflich in Berlin. So, okay, es fallen schon mal wieder zwei Wochenenden weg, und wenn man jetzt überlegt, wir sind schon die Hälfte des Jahres ist schon rum. Im September gehen wir nach Sri Lanka. So, dann bleibt uns nicht mehr so viel Zeit. Und so,
ja, ist krass.
Schon krass, wie schnell die Zeit dann auch vergeht.
Und gleichzeitig ist man dann aber, so zum Beispiel nachdem wir aus dem Urlaub in Italien zurückkamen, waren wir so, nee, wir können gerade noch nicht hin. Also das ist irgendwie, es passiert vielleicht was anderes, aber wir wollen auch mal entspannen. Wir wollen auch mal ein Wochenende zu Hause sein. Und da den Mittelweg zu finden, ist auch schon wieder super schwer. Und ja, ganz davon zu schweigen, dass es halt auch einfach so, es ist nicht so, dass man da hingeht und genau weiß, was man macht und wie man es macht und warum man es macht und ob das richtig auch ist, dass man es macht, sondern es ist
super
so
viel Learning.
Wie so jede Heimwerkearbeit. Es kommt halt so, du denkst, du machst was, und dann kommt noch, oh, du musst ja das noch machen davor und du musst das machen danach. Und eigentlich die Sache, wo du dachtest, ich streich mal kurz eine Wand, ist so, alles klar, ich muss erstmal die Tapete runterreißen, dann muss ich die ganze Wand grundieren, dann muss ich irgendwie
abschleifen davor noch mal die Löcher zumachen. Das sind alles Aufgaben.
Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Also,
die man machen musste.
Bucht mich nicht als Renovierer.
Da kommt dann der letzte Schritt dann oben drauf und man freut sich total drauf, und dann macht man irgendeinen Fehler oder denkt, okay, das wird jetzt doch einfach, zum Beispiel eben bei so einer Wand, die man erstmal enttapezieren musste, was ewig braucht, dann die Lücken füllen mit Spachtel, dann die ganze Wand abschleifen, dann grundieren. Dann macht man was und es wird nicht so, zum Beispiel verspachteln, und es wird nicht so, wie man sich es vorstellt.
Ja, das hatten wir jetzt am Wochenende.
Oder genau, das war jetzt dieses Wochenende, dass wir irgendwie dachten, und ja, jetzt verputzen wir 2 Räume und einen Flur an einem Wochenende und dann sind wir so viele Schritte nach vorne und oh nee.
Also wir hatten dieses Wochenende vor so, wir sind Samstag hin und dann hatten wir vor, komm, wir räumen kurz auf, weil wir hatten diesmal eine Matratze mitgebracht, wollten da schlafen und es war aber noch nicht so, dass man da einfach so eine Matratze reinlegt, weil es eine Baustelle. Und dann waren wir so, okay, komm, wir räumen kurz auf und dann fangen wir an und verputzen den Keller. Ja, der erste Tag bestand daran, dass wir aufgeräumt haben, dass wir, dann wollen wir alle Sachen im Kellerraum räumen, muss man aber erstmal den Kellerraum putzen, muss den aussaugen, muss irgendwelche Regale abputzen, wo man Sachen reinstellt. So, hey, das dauert das, einfach ewig, dann hast du Hunger, müssen wir Essen besorgen, so, und dann ist schon wieder Abend. Zum Glück kamen wir am nächsten Tag dann dazu, aber so gehst du halt dann heim und hast von den 2 großen Aufgaben, die vielleicht auch hochgesteckt waren, aber das weißt du ja davor nicht, hast du halt irgendwie nur die eine zu einem Viertel gemacht und die andere zu 2 Dritteln.
Also ich finde auf der einen Seite richtig cool, dass man dadurch so viele Skills lernt und so viel sich aneignet. Also ich bin richtig stolz auf uns auch. Ja, aber ich glaube, was wir vor allem lernen werden, ist nicht irgendwie, wie man verputzt und wie man Tapete runterreißt und wie man Wände rausreißt, sondern wie man geduldig ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, das Mindset, das ist abgefahren.
Und wie man weniger perfektionistisch ist, weil wir haben ein Bild davon, wie es aussehen soll. Und das ist halt das Bild, wie das jemand Professionelles macht. Und das können wir halt nicht auf uns übertragen. Wir sind halt keine professionellen MalerInnen oder VerputzerInnen. Das sind halt alles Jobs, die man lernen muss. Und wir machen das dann und erwarten, dass es perfekt wird.
Guckt mal bitte eure Wände in eurem Zuhause an. Bei uns ist es zum Beispiel so, ich saß vorhin auf der Toilette und guck so unsere Tapete an, die da ist. Und ich frag mich so, haben die die überhaupt in Spuren verlegt oder ist es eine große Tapete, die über die ganze Wand gezogen war? Weil du siehst einfach kein Ende von dem einen Streifen und den Anfang vom neuen.
Da war jemand Gutes am Werk.
Guck mal rum. Du siehst einfach nichts.
Ja, und ganz also selten.
Und da denkt man sich dann am Anfang so, ja, wir dachten uns, das ist eine super Tapete, die wir hier haben, die machen wir bei uns im Haus auch.
Ja, bis wir dann rausgefunden haben, dass das super schwierig sein soll und das haben wir dann deswegen nicht gemacht und haben dann gedacht, Rollputz ist es. Das war jetzt aber auch voll der Fail.
Wobei
irgendwie.
Ich glaube, das wird cool. Da halten wir euch natürlich auf Instagram auf dem Laufenden.
Ja, ich lade immer Hausvlogs hoch. Also wenn euch das noch näher interessiert, so was für einzelne Schritte wir machen.
Ja, die Bilder dazu
und so,
sind glaube ich auch cool.
Ja, dann guckt auf jeden Fall da mal vorbei, bevor wir uns jetzt hier in den Einzelheiten verzetteln. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal so ein bisschen geklärt, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, wie ist so der aktuelle Stand?
Bis Januar haben wir noch, da gibt es einige Folgen noch dazwischen, also es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber reden.
Halt, stopp!
Jetzt rede ich!
Nein, ich! Der Streit der Woche.
Ja, es ist wieder so ein Thema, also ich glaube, das ist super interessant, weil ich glaube, dass es für viele echt ein Thema ist. Mhm. Aber es ist auch wieder für uns sowas, was wir nicht abschließend geklärt haben und was auch, glaube ich, nie abschließend geklärt sein wird. Also ich bin mal ganz, ganz gespannt, wo das Ganze hinführt.
Ja, das hat so ein bisschen Potenzial, dass wir uns auch in dieser Kategorie anzicken.
Ah, komm, wir sind noch lieb zueinander. Mensch.
Es ist halt einfach ein Thema, bei dem wir uns jetzt nicht alle paar Wochen, vielleicht sogar nicht mal mehr, alle paar Monate, aber schon ein paar Mal im Jahr.
Ja, schon regelmäßig schon einfach. Das kommt immer wieder hoch.
Kommt und immer mal wieder drüber streiten und diese Woche eben auch.
Ja, und zwar war die Situation so, saßen wir mit Leuten aus unserem Umfeld zusammen und hatten eigentlich gar nicht vor, lang dort zu bleiben. Und dann kam aber auf einmal hoch, auch wieder wegen der EM und wegen dem Wolfsgruß, was natürlich,
da
müssen wir nicht drüber reden, ist ganz, ganz schwierige Geste, die mit viel Leid zusammenhängt.
Lass uns nicht in die Details gehen über die
auf
Meinungen
jeden Fall,
oder
auf
irgendwas.
Auf jeden Fall ging es dann darum, dass so ein bisschen ich würde jetzt nicht sagen krass rassistisch, aber
fremdenfeindlich vielleicht.
Also so eine fremdenfeindliche Aussage kam. Mhm. Und also ich finde jetzt irgendwie auch wichtig zu spezifizieren, was für eine Aussage das war, also wie genau es war, weil es war jetzt nicht so ein
Ausländer raus oder so
was richtig krasses, sondern es war so ein bisschen abgegolten, so à la, ich finde oder ich habe damit ein Problem, dass diese und jene Bevölkerungsgruppe, die so und so ist.
Es war halt so ein bisschen rassistische Aussagen in so einem Mantel, in so einem positiven oder
ein Wolf in einem Schafspelz.
Ja, so ein bisschen und halt auch so einfach, also runtergebrochen war, dass sich bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht gut integrieren, so kann man vielleicht, also das war so die Aussage mäßig und dass deswegen Probleme gibt. Also und ja, da können wir es einfach mit belassen. Also das war so die Aussage und ich bin halt eine Person, ich habe früher immer ganz, ganz krass diskutiert und auch sehr energisch und sehr emotional und werde auch bei solchen Aussagen immer noch unglaublich emotional. Also ich habe direkt angefangen zu zittern, weil ich sowas einfach, das ist mir so fern, sowas zu sagen, dass mir das wehtut, wenn Leute sowas sagen.
Und jetzt?
Ich will mich dann halt immer dann sehr dafür einsetzen, dass da ein Shift auch passiert in der Meinung und dass die Leute sich hinterfragen. Und wie das jetzt zu einem Streit zwischen uns kommt, ist, dass wir da eine andere Meinung haben, wie man in solchen Diskussionen vorgeht.
Genau, also so es war jetzt, war jetzt nicht so, dass ich dann die andere Position einnehme, sondern das ist klar, dass wir da, also es gibt keinen Platz für irgendwie Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Worum es gehen soll, ist, wie man halt damit umgeht, weil ich in dem Fall so umgegangen bin, dass ich so ein bisschen vorsichtig in der Konfrontation bin. Also ich glaube, darin unterscheiden wir uns. Das ist so ein bisschen so genau das, der Kern. Ja. Du gehst vor allem in der Vergangenheit, aber auch heute noch eher ein bisschen konfrontativer, dass du eher so mit dem Finger zeigst und sagst, hey, du machst da was voll falsch. Und ich bin eher so, dass ich sag, hey, okay, ich verstehe, wo du herkommst und ich sehe dich und ja, wie können wir jetzt zusammenkommen? Wie können wir dieses Thema, dass du, wo du nicht richtig liegst, wo ich ein Problem mit habe, aber wie kommen wir jetzt zueinander? Und ich habe in den Diskussionen gelernt, die ich geführt habe, dass wenn ich ganz vehement dagegen argumentiert habe, gegen die Position, dass ich dann meistens nur die Fronten verhärtet haben und dass ich dann nirgends hinkam.
Ja, du bist halt ein Mensch und da durfte ich auch schon von dir lernen, auf jeden Fall auch in manchen Aspekten.
Das will ich auch noch sagen, ich von dir, sonst wäre ich auch überhaupt nicht so politisch und hätte, keine Ahnung, also
nicht so
mir,
gute Werte.
Das weiß ich gar nicht, ich glaube schon, aber auf jeden Fall wäre ich noch leiser und würde einfach an mir vorbeigehen. Ich würde sagen, ja, sollen sie machen, wie sie wollen.
Und die Meinung haben, wie sie wollen, so mäßig. Du bist dann halt jemand, und das, wie gesagt, da durfte ich auch schon von dir lernen, der sich mehr dieser Position dann anpasst, um herauszufinden, woher die kommt und Fragen stellt, um herauszufinden, was für Emotionen dahinter stecken, um dann wiederum am Ende die Person dahin zu führen, im besten Fall, dass sie falsch liegt.
Ja.
Und das bewundere ich auch und das finde ich auch, das machst du auch in vielen Teilen gut. Das hat so ein bisschen angefangen. Also das Thema ist nicht immer nur, also wir streiten uns öfter über dieses Thema, wie wir in diesen Diskussionen umgehen mit unserem Familien- und Freundinnenkreis. Und es hat angefangen alles mit Veganismus damals, weil ich sehr früh vegan geworden bin und da auch einfach so diese Ungerechtigkeit Lebewesen gegenüber und Menschen gegenüber und der Welt gegenüber, jetzt beim Veganismus das eine, Rassismus, Queerfeindlichkeit, das sind alles Themen, die mich unglaublich berühren und wo ich nicht verstehe, wieso Leute sich nicht reflektieren.
Ja,
und vor allem Leute, und das ist das Schlimmste, denen ich eine gewisse Intelligenz zuschreibe und auch eine gewisse emotionale Reife und so und wo ich eigentlich vielleicht dachte, dass es anders ist. Und dann bin ich sehr enttäuscht in diesem Moment und emotional.
Lässt den Emotionen freien Lauf.
Ja, Pyrotechnik. Und damals habe ich eben dann auch einfach sehr konfrontativ reagiert. Ich habe dann auch schnell angefangen zu weinen bei solchen Sachen, weil ich einfach so dachte, wie kannst du das gerade nicht sehen, dass der Hass, den du da hast oder diese Meinung einfach so schwierig ist und falsch. Und ich weiß, dass es auch, und ich habe das über die Jahre gelernt, dass es erstens nichts bringt, weil es Menschen mehr auseinanderbringt. Jetzt nicht in jedem Fall.
Das
aber
ist nämlich der Punkt.
Ist auch nicht immer alles falsch und richtig. Wir haben alle irgendwie unsere Sachen, die wir in Anführungsstrichen falsch machen. Unsere zum Beispiel rassistischen Biases, unsere Queerfeindlichkeit internalisierte Misogynie. Wir haben alle unsere Dinge. Wir sind alle gewisserweise aufgewachsen. Und deswegen ist ja deine Herangehensweise auch eigentlich sehr lobenswert, weil du ja versuchst, den Mensch dir gegenüber zu verstehen und daraufhin dann zu reagieren. Und
voll die Lobeshymne, Mensch. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch wichtig, den Mund aufzumachen und zu sagen, hey, meinst du, also ist das jetzt gerade dein Ernst? Das geht gar nicht, weil, also das will ich nämlich sagen. Ich glaube, dass es oft hilfreich sein kann, das Gespräch halt wirklich zu suchen und nicht nur so dagegen zu pushen. Aber andererseits braucht es, glaube ich, auch manchmal einen Wachrüttler und ein, hey, werd dir der Konsequenzen bewusst, der Aussage, die du gerade getätigt hast, was bedeutet die? Ich zeig dir das mal, was das für Folgen hätte, was du eigentlich sagst. Und ich glaube, das weckt auch vieles auf. Also ich würde jetzt nicht sagen, das eine oder das andere, es kommt immer auf die Situation an.
Ja,
und,
aber
da ist halt der Konflikt, also weil es ja auch um den Konflikt geht.
Ja, da wollte ich auch gerade hin.
Ja?
Ja.
Nämlich, dass wir dann halt oft nach diesen Situationen, also wir sprechen dann meistens mit anderen darüber, also über ein Thema, wie jetzt zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit, das ist eine fremdenfeindliche Aussage, und dann diskutieren wir danach darüber, wie wir das Ganze,
wie wir darüber diskutiert haben.
Und da ist halt dann oft die Sache, und so war es jetzt auch am Wochenende, dass wir nicht so d'accord damit sind oder und halt also unsere unterschiedlichen Ansätze aufeinandertreffen.
Ja, es ist dann oft so, dass wir das sozusagen nochmal Revue passieren, das Gespräch, und eigentlich voll auf der gleichen Seite sind, aber dann
irgendwelche Punkte,
nicht, dass wir nicht die gleiche Meinung haben, aber irgendeine Aussage, zum Beispiel, dass ich dann sage sowas wie, ja, aber da hättest du ja auch mal das sagen können oder so, weil mich nervt dann natürlich manchmal in so einem Gespräch oder für mich ist es schon hart in so einem Gespräch, dass du nicht auf meiner Seite sozusagen bist, sondern es ist dann sozusagen fast, als wärst du ein Mediator zwischen der Person und mir. Das war jetzt da jetzt nicht so, aber so fühle ich mich manchmal. Oder in dem Fall war es jetzt dieses Mal so, dass es dann zum Streit zwischen uns geführt hat, weil du mich kritisiert hast, so mäßig. Ja, aber sowas kannst du dann nicht sagen. Du sagst immer dann sowas Extremes und das stößt die Person dann zu weit weg. Und
ja, also ich glaube, das ist eine der schwierigsten Themen so in der Beziehung. Also überhaupt, wir können übelst froh darüber sein, dass wir
politisch
so ähnlich sehen, die Welt sehen. Aber so zu finden, wie man dann mit Leuten umgeht, ja, also ich glaube, es wäre auch zu krass, wenn da jetzt bei beiden so der gleiche Ansatz wäre.
Aber wir versuchen das halt, manchmal ist so ein bisschen unser Fehler, dass wir immer noch versuchen, in manchen Teilen zugleich zu sein, weil ich habe dir dann auch gesagt, da im Auto, als wir uns gestritten haben, aber vielleicht hat ja meine Perspektive, die so ein bisschen extremer ist, auch irgendwie einen Effekt, wie du es jetzt hier auch gesagt hast, dass es so ein Wachrüttler sein kann. Und das ist ja gut, dass wir dann beide am Tisch sitzen. Du so ein bisschen als Person, die Verständnis hat, und ich so ein bisschen als Person, die eher wachrüttelt und sagt, hey, das ist gerade schon eine krasse Aussage so. Und ich habe mich auch schon versucht zu bessern. Und dann ist es, also, und dieses Fragen stellen und reinfühlen auch so ein bisschen gelernt über die Zeit. Und darin auch Gefallen gefunden, weil ich gemerkt habe, dass es bei Leuten mehr ankommt und man sich da nicht verschließt und nicht nur in seinen eigenen Bubbles bleibt und so. Aber ja, dann danach sozusagen von dir dann als extrem bezeichnet zu werden, obwohl ja die Aussage von der anderen Person so ein schlechter Wert ist, das verletzt mich dann und darüber streiten wir uns sozusagen dann.
Warum verletzt es dich?
Weil ich dich ja schon so ein bisschen gerne an meiner Seite habe und das ein schöneres Gefühl wäre, wenn wir da einer Meinung wären, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist so ein bisschen was wir eigentlich über die Jahre gelernt haben, aber in manchen Situationen immer noch nicht verstehen, dass wir auch nicht in allem die gleiche Meinung haben müssen, also in den Core-Werten und Normen auf jeden Fall schon, aber so die Art, wie wir jetzt diskutieren, darüber dann zu diskutieren und uns zu kritisieren, ist dann auch immer so ein bisschen arg Metaebene. Und ich glaube, das verletzt mich, weil ich halt so ein bisschen dann doch die Erwartung habe, dass du auch hinter mir stehst, weil ich ja schon auch jemand
bin, der sich
für viel einsetzt und halt auch, dass ich auch, ist auch Teil meiner Identität auch, dass
absolut. Ich so. Also, dass du, das sage ich dir so, das ist eine deiner krassesten Eigenschaften, dass du dich so stark machen kannst für die Schwächeren und dass du da so wenig Scheu hast, vielleicht auch jemanden damit wegzustoßen. Deine Werte sind für dich immer an vorderster Front und
Bin jetzt auch
ohne jetzt zu sagen, dass ich meine Werte einfach so fallen lasse, aber da gibt es da schon nochmal eine Unterteilung, so eine Abstufung. Das ist, glaube ich, das Thema dann in diesen Situationen, dass dann für dich da so eine Barriere zwischen uns geschaffen wird.
Für dich ja im Endeffekt auch, indem du, oder nicht die Barriere, dann dieses Verletzen, dann nicht, du bist davon nicht verletzt, aber du handelst ja auch so, dass du willst, dass ich so diskutiere wie du. Also du, den gleichen Move machst du ja auch. Also du sagst mir oft in solchen Situationen dann, ja, aber sowas kannst du dann nicht sagen.
Ja.
Ich glaube, der...
Ja gut, hast du recht. Aus meinem Blickwinkel ist es dann so, dass wir uns neutral, also dass wir uns darüber unterhalten, auf dem nicht auf dem Beziehungsohr, sondern auf dem Faktenohr, wie heißt das? Auf der Sachebene, genau. Dass wir uns darüber unterhalten und ich dann halt sage, hey, also in der perfekten Welt hätte ich gesagt, was hältst du davon, wenn du sowas sagst und nicht sowas? Mhm. Und dann wäre es, glaube ich, ein anderes Gespräch. Aber also so will ich das.
Du bist dann schon auch vorwurfsvoll und mit einem Unterton. Also das ist dann schon hitzig.
Ich will nur sagen, wie ich das Gespräch führen will. Ja, ich will das Gespräch so führen, dass wir uns darüber unterhalten, wie ist das jetzt gelaufen? Sind wir an dem Punkt rausgekommen, wo wir rauskommen wollten? Und wenn nein, warum nicht? Und wie geht man sowas das nächste Mal an? Und da geht's gar nicht darum, dass ich sage, hey, du machst das falsch oder du machst es so, sondern dass ich bin ja voll dankbar auch für deine Position, dass ich gemeinsam mit dir herausfinden will, hey, ist vielleicht das ein neuer Ansatz oder ist das ein neuer Ansatz? Ich glaube auch, dass das Gespräch so abgelaufen ist, dass mal der eine sich von der Aussage des anderen irgendwie angegriffen fühlt hat und mal andersrum, aber wir auch gegenseitig gesagt haben, hey, ja, stimmt. Also ja, zum Beispiel, dass ich ein bisschen gesehen habe, ich bin zu vergebend vielleicht. Mhm. Ich bin zu wenig so, was ist da jetzt passiert? Was soll denn das?
Also, dass eine Diskussion dann manchmal in Streit ausartet, ist halt so, wenn viele Emotionen bei einem Thema dran sind und bei solchen Themen, die uns halt nah sind, wie Ungerechtigkeit oder sowas, dass man da dann auch mal sich streitet oder so. Aber im Endeffekt war es jetzt auch nicht so was Riesiges, wo wir uns danach nicht einfach wieder vertragen haben auch.
Das finde ich auch. Also einen wichtigen Punkt, dass man gerade bei solchen Themen, die nichts mit sich zu tun haben, dass man da auch einfach so einen Schwamm drüber geben kann. Wir hatten mal so ein paar Adventskalender, da waren so Schwämme drin und da war so ein Text dazu, also Schwämme ausgedruckt, da war so ein Text dazu. Ey, bei Kleinigkeiten, die euch im Alltag irgendwie zurückhalten, verbunden zu sein, nehmt einfach so einen Schwamm und gebt den euch und sagt euch Schwamm drüber und macht die Situation vergessen. Ich will noch dazu sagen, dass ich es super wichtig finde, dass wir uns überhaupt darüber austauschen. Einmal wir und dann auch mit unserem Umfeld, weil das größte Problem ist oder eines der größten Probleme ist nicht, dass es die eine oder die andere Position gibt, sondern dass die nicht mehr miteinander dass die Schwierigkeiten haben, miteinander zu reden und deswegen immer weiter voneinander wegdriften und da so ein bisschen die Brücke zu schlagen und gemeinsam weiterzukommen, so wie es jetzt auch bei uns ist. Also, dass wir jetzt nicht sagen, ja, okay, darüber reden wir jetzt nicht mehr, sondern dass wir sagen, hey, okay, das war jetzt nicht die beste Kommunikation, da sind wir anderer Ansicht auch, lass uns halt einfach weiterfinden, was richtig sein könnte. Das finde ich halt so irgendwie, ich finde, es ist es wert. Also ich finde, es ist wert, dass man sich darüber unterhält. Es ist super anstrengend, aber
wir sollten es nicht lassen und keine Angst haben. Aber es ist halt, sind halt einfach Themen, die Emotionen auslösen. Und du bist halt ein Mensch, wie wir letzte Folge auch gesagt haben, der sehr gut diplomatisch sein kann, sachlich sein kann und so. Und das kommt dir da einfach zugute.
So als practical Tipp noch, dass man, was wir am Ende auch nicht oft schaffen, aber was hilfreich sein kann, ist, dass man dann das Ende findet und sucht und dann sich auch sagt, ich glaube, wir haben uns dann auch gesagt, hey, da finde ich dich klasse. Und dass
klasse,
du dann sagst,
finde ich das schlimmste Wort aller Zeiten.
Da finde ich gut, wie du damit umgehst. Und in einem anderen Bereich findest du gut, wie ich damit umgehe. Mhm. Dass man sich so ein bisschen, um wieder zu verbinden, dass man sowas ans Ende stellt und dann aber auch weitergeht. Weil, wie gesagt, das ist nur so ein kleines Ding.
Das ist kein kleines Ding, aber es ist ein Thema, was sozusagen nichts mit unserer Beziehung zu tun hat im Endeffekt und was jetzt nicht unbedingt zwischen uns stehen muss, weil wir ja die gleichen Werte haben. Und das ist ja das, was zählt. Euer Trostkasten. Wir haben euch mal wieder eine Mail mitgebracht. Wir haben viele verschiedene Mails bekommen zum Thema Grenzen. Da haben wir ja, glaube ich, vor 2 Folgen drüber gesprochen. Mhm. Wie gehen wir damit um? Was sind Grenze? Was sind Verbote? Wie machen das unterschiedliche Paare und so? Und haben euch gefragt, ob ihr da noch irgendwelche praktischen Beispiele zu habt und Fragen oder eure Situation schildern wollt. Und da hat uns eine Mail von der lieben Hayley erreicht.
Schreibt uns bitte dazu, wie ihr heißen wollt.
Ja, wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, was für einen Seriencharakter oder auch Buchcharakter ihr sein wollt, dann schreibt's gerne schon mal dazu. Aber sonst überlegen wir uns was. Und wenn ihr irgendwelche Beziehungsprobleme oder Fragen habt, dann schreibt es an trostkasten@duichetc.de. Einfach so,
und
wie man es schreibt.
Behandeln wir euer Thema dann
bei der nächsten
Folge. In einer der nächsten Folgen. Ich bin seit 2 Jahren in einer Beziehung. Wir sind beide Anfang 20. Ich bin seine erste Freundin und er ist nicht meine erste Beziehung. Vielleicht liegt es daran, dass wir unterschiedliche Ansichten haben oder weil wir verschiedene Charaktere sind. Er sagt, dass er mir vertraut, aber den anderen Männern nicht. Er geht nicht in den Club und möchte nicht, dass ich in den Club gehe, obwohl ich gern feiern gehe. Er sagt, dass es für ihn in Ordnung ist, mit Freunden auf Feste zu gehen, aber Club findet er nicht gut. Und er sagt, ich kann schon gehen, aber dann leidet er halt. Aber das sei dann ja sein Problem. Er möchte nicht, dass ich mich allein mit männlichen Freunden treffe, weil da ja sich etwas entwickeln könnte. In einer Gruppe ist es in Ordnung. Und wenn ich mich alleine mit einem männlichen Freund treffe, ist er verletzt und sagt, ich würde ihn und seine Meinung nicht respektieren. Ich lenke dann oft ein und versuche, mich zurückzunehmen. Ich bin nicht so eifersüchtig und vertraue ihm ganz. Ich sehe eigentlich alles relativ entspannt und versuche, ihn zu unterstützen. Er hat keine weiblichen Freunde, weil er sagt, dass er das nicht möchte, weil er ja mich hat. Früher hat mich das alles nicht gestört, aber mittlerweile ärgere ich mich immer mehr und habe ihm das auch schon gesagt. Ich denke immer öfter daran, es zu beenden, aber eigentlich möchte ich es nicht, weil er mir ja wichtig ist und alles so vertraut ist und wir auch zusammenpassen.
Ja, also ich glaube so...
Ja, erstmal die Ersteinschätzung von Johanna Sophie.
Nein. Ich bin kein Doktor, ich bin keine Therapeutin und wir haben ja hier auch nur eine Seite. Am Ende sagt sie, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, als wir die Mail schon mal durchgelesen haben, weil wir ja so gut zusammenpassen. Mhm. Denk mir so, vielleicht ein bisschen hart, aber wirklich?
Ja, das also, finde ich jetzt hart.
Ja, also
kann
klar,
ja sein,
kann
die
ja sein in allen anderen.
Sich voll toll,
ja, kann ja sein in allen anderen Aspekten, aber ja. Dieses Thema ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema.
Schon.
Und
kann ihm halt aber auch leicht aus dem Weg gehen.
Aber
ne?
Es hört, naja.
Vielleicht denkt sie es deswegen.
Ach so, du meinst, indem man dem halt einfach nachgibt.
Ja, also ich glaube, dass es, wenn man eine intakte Beziehung sonst führt, also dass man sich nicht die ganze Zeit streitet, dass man, keine Ahnung, halt eine intakte Beziehung. Und wenn es nur das ist, dass man dann nicht die größten Probleme hat, wenn man vielleicht vermeidend ist,
ja, aber
dass
man
dem auch aus dem Weg geht.
Ist es dann wirklich so intakt, wenn man dann halt so krasse Einschneidungen hat? Also ich glaube, das ist ihr auch klar, deswegen hat sie uns ja auch geschrieben und so ein bisschen nach unserer Meinung gefragt. Und ich glaube, das Erste, was mir natürlich einfällt und dir wahrscheinlich auch und jedem, der das gerade hört, ist so die Logik dahinter. Also so, es ist natürlich unlogisch, dass auf Feste mit FreundInnen gehen was anderes wäre, als in den Club zu gehen. Weil beides hat ja die Gründe, tanzen, mit Menschen sich treffen, austauschen.
Der Club ist das
Musik.
Feindbild. Wir reden ja nicht das erste Mal darüber.
Ja.
Aber der Club ist, glaube ich, so der Endgegner der Vertrauensendgegner in einer Beziehung.
Oder Urlaub
also,
alleine.
Das ist ganz schön krass.
Nee, ich will ganz kurz den Gedanken zu Ende bringen mit dieser Logik. Es gibt eine Logik, die sie ihm wahrscheinlich auch schon ganz oft erklärt hat und die er eigentlich logisch auch verstehen kann. So, ich vertraue meiner Freundin, sie geht da nicht hin, um Menschen kennenzulernen. Dann auch das mit den männlichen Freunden. Das hat er auch. Das ist ja nicht logisch, dass jeder potenziell irgendwie ein Flirt oder eine Beziehung oder
wenn
romantisch
sie jetzt
sein könnte.
Sagt oder rausfindet, dass sie bi ist. Dann ist aber Game Over.
Das wollte ich gerade sagen, weil da ist ja auch die Logik, wenn dem so wäre, dass nur weil man auf ein Geschlecht steht, dass auch jeder, der dieses Geschlecht hat, eine potenzielle Gefahr ist, dann dürften bisexuelle Menschen überhaupt keine Freundschaften mehr haben. Und das macht ja logisch überhaupt gar keinen Sinn. Ich bin bi und ich habe ganz viele Freundinnen.
Ich bin gerade voll begeistert. Du gehst da voll rational gerade hin.
Nee. Also das kommt noch. Okay. Der Wechsel kommt noch.
Logik,
dass
geil.
Ich eben, ja, das ist mein Punkt 1, den ich mir aufgeschrieben habe.
Punkt 1.
Die Logik dahinter. Aber ich glaube, das hat sie wahrscheinlich schon 500.000 Mal versucht, ihm zu erklären. Und er versteht es auch auf einer logischen Ebene. Aber das Problem dahinter ist nicht, dass er wahrscheinlich die Logik nicht versteht, sondern dass er seine Emotionen dazu nicht versteht und dass er nicht daran arbeitet, was eigentlich das Problem ist. Denn klar, ich kann das verstehen mit diesem, ich vertraue anderen Männern nicht. Schatz, lass mich doch mal ausreden.
Entschuldigung, ich will hier ein bisschen auch aufpumpen und so die Spannung steigen lassen.
Ja.
Weil ich will natürlich wissen, was ist das Problem? Was ist Punkt 2?
Punkt 2 sind die Emotionen, die Unsicherheiten, die eigentlich dahinter stecken. Und hinter die er scheinbar auch schon leicht gekommen ist, wahrscheinlich auch durch viele Gespräche, weil er sagt ja auch, dass es ihm dann halt einfach schlecht geht, wenn sie weg ist. Oder er hat ja wahrscheinlich die Argumentation schon von, nee, Frauen gehen einfach nicht feiern oder feiern gehört sich in einer Beziehung nicht, gewechselt zu, Männer sind das Problem, ich vertraue den anderen Männern nicht. Aber was er bei all diesen Dingen macht, ist halt die Verantwortung von sich abzugeben. Auch indem er zum Beispiel sagt, ja, du kannst ja gehen, aber dann bin ich halt scheiße drauf. Aber das ist ja dann nicht deine Schuld. Ja, come on. Also du musst ja auch Verantwortung für deine Selbstentwicklung übernehmen.
Ich hatte gerade aber einen Punkt, als du das gesagt hast, mit dem, die Männer sind das Problem. Weil, also ganz klar, ich bin mir auch, oder ich würde das Ganze auch so interpretieren, dass da auf jeden Fall Vertrauensissue ist von ihm, weil anscheinend, also ich kenne jetzt die ganze Geschichte nicht, aber würde ich jetzt einfach mal sagen, dass da bei ihm einfach irgendwie eine Grenze erreicht ist, die aber eigentlich gar keinen Sinn macht, weil er einfach unsicher ist. Aber das Thema mit den Männern hat mich gerade drauf gebracht. Es ist natürlich, was wir nämlich nicht haben, weil es bei uns andersrum ist, dass ich gerne feiern gehe als du und ich gerne, dass es vielleicht auch ein Sicherheitsgedanke ist.
Ja, halt eine Verlustangst zum Beispiel auch.
Nicht nur eine Verlustangst, sondern, also ja, aber halt einfach nicht nur diese
klar.
Eifersucht, sondern ein Sicherheitsthema. Was ich, also will ich nur kurz so als gedankliche Stütze machen, dass es nicht nur um Eifersucht gehen kann bei ihm, sondern vielleicht auch um, dass er sich einfach Sorgen macht. Was könnte da passieren?
Ja, das ist natürlich
nicht, dass sie fremd geht oder so, sondern dass ein Typ scheiße ist.
Ja, das verstehe ich auch und das kann ich auch nachvollziehen. Und da gibt es natürlich auch in gewissermaßen irgendwelche Statistiken dazu, die dazu irgendwie passen. Aber dieses mit dem männliche Freunde haben, hat ja dann nichts mit irgendwie Sicherheit zu tun.
Das stimmt. Genau. Deswegen habe ich die Mail auch so nur in dem Kontext und mir kam jetzt das mit der Sicherheit. Aber kurz zu der Sicherheit, weil ich glaube, da wird es nicht mehr weiter drum gehen. Ich glaube, es ist super wichtig. Habe ich mir tatsächlich für was anderes auch aufgeschrieben, aber dass du nicht alleine unterwegs bist. Also alleine unterwegs sein ist bei mir auch blöd. Also ich gehe gerne feiern, aber wenn ich ganz alleine bin, das mache ich nicht, weil ich weiß, das tut einfach Johanna gar nicht gut. Und das kann ich absolut nachvollziehen, weil am Ende geht mein Handy leer und ich bin nicht mal mehr erreichbar und was auch immer. Und ich bin auch ein Typ, der weniger Gefahr hat, irgendwie angegangen zu werden. Aber also mit vertrauensvollen Personen unterwegs sein und dann aber auch halt Möglichkeit oder Wege finden, die Sicherheit zu erhöhen, wie dieser geile Nagellack, der irgendwie Liquid Ecstasy nachweist, also K.O.-Tropfen nachweist oder Pfefferspray oder so, nur ganz kurz.
Und Handy-Akku haben und
sowas. Handy-Akku haben, erreichbar sein, hin und
ja,
wieder
klar.
Mal schreiben.
Also da ist sie bestimmt auch, also da muss sich leider fast jede Frau mit auseinandersetzen mit solchen Themen.
Ja.
Und es ist aber dann trotzdem nicht der Platz des Partners zu sagen, was man zu tun hat und zu lassen hat, sozusagen. Und
nein, ich
ja
suche nur eine
ja,
Lösung,
ich weiß,
die,
es war nicht gegen
die
dich.
Situation, ja, ja, aber also, dass das vielleicht helfen könnte, schon mal Schritte zu gehen, zu sagen, hey, du musst keine Angst haben, weil ich gehe mit Person XY, am besten dann eine Freundin und kein Kumpel, aber ich gehe mit Person XY,
aber doch,
die sind eine größere.
Kumpel okay sein.
Ja, voll. Aber ja, also wir gehen auf jeden Fall mit einer größeren Gruppe und ich habe einen Pfefferspray dabei und kannst du mich vielleicht abholen?
Ja, das Problem ist halt, dass ich kenne es ja auch von mir selber. Also das darauf wolltest du, glaube ich, auch noch hinauskommen, dass ich auch Angst habe manchmal, wenn du feiern gehst oder früher auch vor allem hatte, dass sich nichts ändern wird, wenn er nichts an sich ändert. Also wenn er nicht in sich reinschaut. Weil es ist einfach so, dass diese Unsicherheiten, die werden nicht weggehen, nur weil sie nicht in den Club geht und nur weil sie keine männliche Freunde hat. Da würden wahrscheinlich irgendwann irgendwelche anderen Themen dann aufkommen. Wenn er nicht mit seinen Bindungstypen, seiner Abhängigkeit, die er vielleicht hat er Verlustängste, vielleicht hat er irgendwelche internalisierten Dinge, dass Frauen nicht dies und Frauen nicht das dürfen. Wenn er sich damit nicht nachhaltig auseinandersetzt und versucht, irgendwie diese Mechanismen in sich auch ein bisschen aufzudröseln und ihr mehr Freiheiten zu geben, dann wird auch nichts bringen, wenn sie sagt, dass sie ein Pfefferspray dabei hat. Natürlich macht es irgendwie eine Linderung und auch zum Beispiel positive Erfahrungen, dass oft nichts passiert oder auch bei den männlichen Freunden, wenn er die dann mal kennenlernt und die sind voll nett und dann denkt er sich, ja, okay, da muss ich echt keine Sorge haben. Aber nichts gibt dir ja hundertprozentige Kontrolle über den anderen. Das hatten wir ja, glaube auch schon in einer anderen Folge. Dass das halt so ein bisschen sozusagen der Grund ist, wieso Menschen ja auch Angst haben, dass Leute in fremd gehen, dass sie sich fremd verlieben, dass irgendwas passiert mit ihnen, weil sie ja keine Kontrolle über die Person haben. Sie haben keinen Access zu ihren Gedanken, zu ihren Gefühlen, zu ihrem Körper. So, und das werden sie auch nie haben. Und ich glaube, diese Realisation muss bei ihm stattfinden.
Ja, voll, ich finde das voll krass. Ich habe heute so die Momente, wo mir so, nämlich ist das die andere Seite von dem, was wir ja eigentlich, also was eigentlich eines deiner Kernthemen ist, nämlich so diese Selbstfindung auch in der Beziehung, diese, hey, ich bin genug für mich selber und so, wo er auf jeden Fall dran zu arbeiten hat. Da haben wir auch in der Folge schon drüber geredet, über Unabhängigkeit. Die sollte er sich mal anhören. Also deswegen, ich weiß gar nicht, also diese Punkte sind eigentlich klar, dass er da einfach an sich arbeiten muss und die einzigen Schritte, die sie jetzt machen kann, ist halt irgendwie dabei zu unterstützen auf dem Weg. Also das sind die Schritte, die wir auch zusammengegangen sind oder die ich gegangen bin, auch mit Trial and Error, also war nicht so leicht, aber dass ich halt immer mit einem sehr guten Kumpel von uns beiden, der geht super gerne feiern. Und den
der macht
Johanna,
auch manchmal Trouble, der Gute.
Der macht auch manchmal Trouble, also gibt es vielleicht später
Shots,
noch eine Geschichte.
Gezogen als nötig.
Ja, der will immer Shots trinken. Aber man hört's, Johanna findet es lustig und die weiß, wenn wir zusammen unterwegs sind, dann sagt sie uns beiden, passt auf euch auf. Aber sie weiß auch, dass wir nach Hause kommen, weil das einfach schon oft passiert ist, dass wir wieder nach Hause kommen. Worauf ich hinaus will, es ist super spannend, weil das ist einfach die andere Seite. Das ist die andere Seite von diesem, hey, ich habe mein Freund will feiern gehen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn lassen will und wie kann ich daran arbeiten und so.
Das ist eher die Seite so, ich möchte gerne mehr Freiheiten, aber mein Partner möchte nicht. Und das war ja eher bei uns dann sozusagen Thema, dass ich dir Freiräume teilweise aus Angst, dich zu verlieren, weggenommen habe oder versucht habe wegzunehmen, auch gerne mal durch solche Aussagen wie, ja, wenn du kannst ruhig gehen, aber mir geht's dann schlecht. Also das ist jetzt auch schon viele Jahre her. Ne? Ja, es ist der erste Schritt, den er macht, so ein bisschen auf dem Weg zur Selbstreflexion, weil er checkt ja scheinbar schon, dass nicht unbedingt was mit ihr zu tun hat, weil er sagt ja auch, ja, dass wenn ich dann zu Hause bleib und du weggehst und mir geht's dann schlecht, das hat dann ja nichts mit dir zu tun. So vielleicht versteht er schon so ein bisschen, dass es auch sein Problem ist, dass er so viel Angst hat und dass er so eifersüchtig ist oder so unsicher ist und so. Aber er hat noch nicht den Schritt gemacht, dann auch wirklich daran zu arbeiten. Ja. Und ich glaube, das ist halt der wichtigste Schritt. Auch diese Aussage mit dem, ich brauche keine anderen weiblichen Freunde, weil ich habe ja dich. Auf der einen Seite ist es halt eine Validierung von seinen Ängsten. Er hat halt gerade das super Leverage, dass er sagen kann, ja, ich habe doch auch keine weiblichen Freundinnen. So ist ja,
das ist ja null Reason für nichts.
Nee, aber so, es ist natürlich, spielt ihm natürlich in seine Argumentation mit rein. Ja. So, du brauchst andere Freunde, ich brauche keine andere Freundinnen. Aber es zeigt auch irgendwie so ein bisschen, dass er ja auch abhängig ist und es ist auch vor allem ein Zeichen davon, dass er irgendwie von der Beziehung 100% seiner Erwartungen erfüllt haben will. Diese 80-20-Theorie, die ich auch schon öfter auf Social Media erklärt habe. Vielleicht hilft ihm das auch zu sehen, warum du auch noch andere Freundinnenschaften haben möchtest, außerhalb von ihm, und es nichts von ihm wegnimmt. Weil es ist einfach ein enormer Druck in unserer Gesellschaft da, dass eine Person, und das ist meistens die Beziehungsperson, alle Erwartungen, alle Bedürfnisse, alle Wünsche erfüllen muss, 100%. Aber es gibt diese Theorie, 80-20.
Jetzt kommt was Wichtiges.
Dass man eben niemand finden wird, der 100% der Bedürfnisse erfüllen kann.
Bei uns sind es nur 70.
Hast du mal ausgerechnet. Spaß. Und deswegen braucht man auch andere Menschen. Vielleicht auf einem anderen Beispiel wäre es so, er will nicht töpfern mit dir gehen, deswegen gehst du mit deiner besten Freundin. Er kann das Bedürfnis von dir nicht erfüllen, mit dir töpfern zu gehen. Und deswegen macht es eine Freundin von dir mit dir. Das ist ja super natürlich.
Ich will nur noch mal kurz, weil du hast nicht gesagt, nur mal kurz, die 80-20-Regel sagt, dass eine Beziehungsperson halt 80% der Bedürfnisse erfüllt und die 20%, die es sonst gibt, halt extern erfüllt werden müssen, weil das gar nicht geht.
Ja, die man dann von sich mit sich erfüllt, mit Hobbys oder so, aber auch mit Freundinnenschaften, Familie. Und es kann auch, je nach Beziehung, keine Ahnung, kann auch 50-50 sein, 70-30 und so. Aber man zu erwarten, dass es halt 100% sind, löst halt erstens einen enormen Druck aus. Und zweitens ist es meiner Meinung nach nicht möglich, weil du müsstest dann dich selber daten.
Und dann würdest du ja nur in deinem kleinen Kapsel leben und hättest, also früher oder später würde es langweilig werden, weil man auch echt äußere Einflüsse braucht, weil das die Beziehung, die 80%, die fühlen sich dann halt einfach mega an. Und die 100%, die würden halt immer, die wären für immer 100%. Aber
nee, sondern eher auch, dass man dann sich mit 100%, dass man denkt, die 80% wären die 100% und die 20% holt man sich nirgendwo anders, die Person muss ja 100% von mir erfüllen, aber im Endeffekt könnte man sich die irgendwo anders holen und dann wäre man auch mit der Beziehung viel, viel glücklicher, weil man insgesamt ein zufriedeneres Leben hätte.
Genau.
Ja. Also abschließend einfach dazu sagen, wie Sebastian gesagt hat, du machst nichts falsch. So, es ist völlig in Ordnung, männliche Freunde zu haben. Es ist völlig in Ordnung, feiern zu gehen, wenn du eben auf dich aufpasst. Und viel dieser Arbeit muss einfach von ihm kommen. Und die Beziehungsarbeit, die ihr leisten könnt, ich glaube, die leistet ihr schon mit Gesprächen, mit Kompromissen in die eine oder andere Richtung, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber wir haben vor 2 Folgen gesagt, dass das Wichtige an Grenzen ist, dass beide damit in Ordnung sind. Und es ist bei euch sozusagen jetzt nicht mehr so. Es hat sich vielleicht verändert, wie Hayley gesagt hat. Und deswegen, wenn er möchte, dass es funktioniert, dann kann er halt nicht von dir erwarten, dass du die ganze Arbeit dafür leistest, sondern muss selbst in die Selbstarbeit gehen.
Wahnsinn, was Johanna alles weiß. Immer wieder, wenn ich, also nee, ich meine,
das hört
ich
sich sag voll das ironisch
so,
an.
Ja, ich sag, das klingt ironisch, aber ich meine es ehrlich, das ist echt cool. Und die Punkte, die dann so genau im richtigen Moment kommen, ist echt cool.
Du bist süß. Ich habe das Gefühl eher gehabt, ich habe mich total überschlagen.
Ja, mal gucken, wie es am Ende klingt, aber es kam mir jetzt gar nicht so vor.
Geschichten aus dem Paulanergarten.
Wir sind wieder in der Kategorie, in der wir euch ein bisschen veräppeln. Und dieses Mal haben wir es auch fast geschafft. Sebastian, es hat doch so wenig gefehlt.
Mann, ey.
Also,
ihr seid so gut.
Wir hatten die eine Story mit dem Flug nach Barcelona und wir sind wieder nach Hause geflogen oder wollten es zumindest und haben uns dann gestritten, uns dramatisch am Flughafen voneinander räumlich getrennt, nicht wirklich getrennt, und haben dann wieder zueinander gefunden durch ein Bild einer Elfe, nein, durch ein Telefonat und eine Versöhnung. Und 48,8% Stand jetzt, wo wir aufnehmen, sagen, dass diese Geschichte gelogen ist. Also haben wir schon viele von euch auf die Schippe nehmen können.
Kann man auch stolz drauf sein.
Ja, sind wir stolz drauf. Denn die andere Geschichte, dass wir in Asien so viel gestritten haben,
dass wir fast die Reise getrennt weitergefahren sind, die war zwar, wir haben uns zwar auch immer wieder in die Haare bekommen, aber es war schon klar, dass wir zusammen die Reise machen wollen. Ja. Also die war gelogen.
Die war gelogen und 51% von euch haben das auch sich schon gedacht. Ihr kleinen Sherlocks, ey. Mann, Mann, Mann.
Wir haben ein bisschen was zu Partys uns überlegt. Heute die Kategorie
Party.
Kategorie Party.
Die erste Geschichte ist ein bisschen traumatisch, weil wir waren noch relativ jung, 17. Und ihr kennt den Film, also es gibt so einen krassen Partyfilm. Ich sag es noch nicht, weil es würde vieles wegnehmen. Aber man hat in dem Alter so das Bild von Hardcore, geilen Partys, wo du in einem Riesenhaus mit Alkohol, DJ, Pool, was auch immer feierst. Und das Ding halt, das Problem war, dass meine Eltern ein großes Haus hatten und auch da ein Pool war. Und dann sind die im Sommer in Urlaub gefahren. Und ich dachte mir, ich lade mal ein paar Freunde ein. Hatte eigentlich gar nicht die Absicht, eine Riesenparty daraus zu machen.
Sebastian hat sozusagen einfach unsere engsten Freunde und Freundinnen eingeladen. Und ja, da waren dann auch so ein paar entferntere Bekanntschaften dabei. Und eine davon, eine Person, hat die Details der Party auf Instagram gepostet, in der Story.
Ich hasse es immer noch. Ja. Es ist so krank.
Ja, es war wirklich eine Fehlentscheidung. Das Problem war, dass wir das gar nicht mitgekriegt haben zuerst. Es haben sich einfach WhatsApp-Gruppen gebildet, bei denen sich Leute zusammengetan haben, die wir überhaupt nicht kannten, die zu dieser Party von Sebastian kommen wollten. Es haben sich Leute aus Stuttgart in Zug gesetzt.
Das haben wir im Nachhinein erfahren. Da ist so, die Freundin von einer Freundin, die Mutter von einer Freundin von uns ist im Zug gefahren. Und hat uns im Nachhinein erzählt, die kam dann später zum Aufräumen und hat uns dann erzählt, ja, ich saß im Zug von Stuttgart rüber und Leute kamen von dort angefahren.
Ja, und haben so von der Party in dem Dorf geredet, die größte Party und waren so 10 Jahre älter als wir und sind auf dem Weg dahin gewesen.
Ihr müsst euch vorstellen, wir leben in einem relativ kleinen Dorf und ja, also man muss die Dimensionen kurz sagen, also wir hatten da vorbereitet vielleicht für 20 Leute und am Ende sind da 400 sowas hinrum
also,
da gewesen,
ja,
vielleicht mehr.
Ja, du hast jetzt richtig, also aufbauend war es so, dass wir dachten, wir hätten das gut organisiert und gut geplant. Wir hatten sogar so Bändchen, die wir den Leuten gegeben haben, die irgendwie was zu sagen hatten. So wir zwei und noch zwei andere Freundinnen.
Ja, aber wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen mitbekommen, dass
ja, dass ich ein bisschen rumgesprochen habe, hat aber diese krasse Tragweite halt nicht.
Ja.
Und dann kamen halt immer mehr Leute und immer mehr Leute. Und man denkt sich jetzt vielleicht, ja, wieso habt ihr das nicht unterbunden? So, aber es waren halt
nicht
10 bis 20 Jahre ältere Leute, irgendwelche 30-Jährige.
Da waren Leute wie wir, die lassen sich halt nichts sagen. Die wissen ja nicht mal, wer ist hier überhaupt der Gastgeber. Ich stand da und hab gesagt so, hey, wie kommst du hierher? Weil da waren Leute, die, keine Ahnung, also die hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Die sahen auch echt nicht so
nett
cool
aus
oder nett aus. Da wurden auch die ein oder andere Sache konsumiert, mit dem man heute auch nicht so die Berührpunkte hatte. Und hat gemeint, so, ey.
Lass mich rein, so.
Ja, und dann war man so, geh mal. Also,
ja, aber das
aber wir,
hat nicht
irgendwann
funktioniert.
Haben wir uns dann, also es war dann so außer Kontrolle, dass wir uns dachten, fuck, wir müssen irgendwas machen.
Mhm.
Dann sind wir.
Wir haben erstmal gesagt, ja, gleich kommt. Nee, wir haben erstmal einen Bekannten angerufen, der ist dann gekommen. Und war erstmal geschockt und ist dann auf die Küchentheke gestiegen und
ja,
hat
aber das wollte also
so
erstmal sind wir das war so
Situation
laut und so groß und so viel zu viel und ja, ich müsst euch vorstellen, das war mein Elternhaus und also das kam noch dazu und ja, dann haben wir uns zurückgezogen. Also mussten wir sind dann ins Schlafzimmer von meinen Eltern gegangen und haben da dann uns überlegt, was machen wir jetzt?
Ja.
Auf jeden Fall, genau. Und dann haben wir den Bekannten angerufen.
Ja, der hat dann sich auf die Theke gestellt und geschrien, dass jetzt dann gleich die Polizei kommt. Die wurde schon angerufen und so. Und die Leute haben einfach angefangen, ACAB zu schreien.
ACAB.
Wow,
also,
es ist so krass.
Und es kam immer mehr. Und so die Einfahrt, der Hof, der Garten, Das war alles so
voll.
Voll. Du, man kann sich das nicht vorstellen. Das sah noch nie so aus. Da wurden Beete von irgendwelchen Kräutern und angepflanzten Gemüse zertreten. Am nächsten Morgen kam raus, da irgendwelche Brandmale, also so Zigaretten, im Sofa ausgedrückt.
Ja, also wirklich, die Leute haben sich so schlimm benommen.
Boah.
Und dann hat dieser Bekannte eben mit uns zusammen die Polizei gerufen und die
Glück.
Polizei hat das Ausmaß überhaupt falsch eingeschätzt. Die waren wir brauchen da so viele. Also
wir kommen erstmal zu zweit, schick mal eine Streife vorbei.
Ja, und dann sind sie halt vorgefahren und haben relativ schnell gemerkt, oh, wir brauchen hier Verstärkung mit Hunden und allem und haben dann im Endeffekt alle raus gejagt.
Zum Glück ist uns nichts passiert, also wir mussten nichts bezahlen oder so, weil die halt gesagt haben, ihr könnt nichts dafür. Wir hatten es ja auch wirklich nicht geplant, aber also.
Ja, ob die Geschichte gerade wahr war, werdet ihr vielleicht erst merken, wenn ihr die zweite Geschichte hört.
Ja, also ich hoffe mal, ihr hört euch beide an.
Ja, weil sonst könnt ihr keine richtige Entscheidung fällen. Die zweite Geschichte handelt auch von einer Party, aber auf der war ich nicht anwesend.
Nee, und zwar, wir hatten ja vorhin gesagt, der eine Kumpel, mit dem ich immer feiern gehe.
Ja, ich gehe auch manchmal mit euch feiern.
Ja, ja, aber also ist schon
wenn
so ein Ding,
gehst,
wenn ich feiern gehe und du keinen Bock hast, dann gehe ich meistens mit ihm. Und der ist super witzig, also der ist so eine richtige Party, wie sagt man da?
Partymaus.
Nee, das meine ich nicht, aber der hat ultra die Energy, der hat voll Bock zu tanzen, zu feiern, ist auch echt immer lang am Start. Auf jeden Fall waren wir dann auch unterwegs. Friedas Bier tatsächlich, gehen wir ganz gerne hin. Und es war richtig nice, Oberdeck, vorgetrunken, schönen Sonnenuntergang, leckere Getränke, Bierchen, Shot.
Nicht nachmachen.
Nein, wir haben ein bisschen was getrunken, dann sind wir runter ins Unterdeck, es lief richtig geil. Ich weiß gar nicht mehr, wer da genau da war, aber es war richtig, richtig geil, so geil, dass wir die planmäßige Abfahrt, die wir nämlich vorgesehen hatten, so gegen 2, also wir hätten so um 1:30 losgemusst, um dann um 2 in Bad Cannstatt, das ist der nächste Bahnhof da dran, wieder zurückzukommen, weil wir wollten an dem Abend, Johanna war in unserer Heimat, wollten wieder hin, aber wir haben gesagt, nee, den nehmen wir nicht.
Ja, du hast mich dann angerufen. Ich war währenddessen mit meiner Schwester, glaube ich, auf dem Weindorf, kann es sein?
Ja. Du warst auch unterwegs.
Ja, ich war dann aber schon wieder zu Hause, so um 2.30 Uhr hast du mich angerufen. Da war ich schon wieder seit einer Stunde oder so zu Hause und hast halt gesagt, dass du den Zug verpasst hast. Und es gab so einen kurzen Zickerei darüber, weil ich so war, oh Mann, weißt du so. Weil das Problem war nämlich, dass der nächste Zug ausgefallen ist, hast du gerade schon gesagt?
Nee, aber das wusste ich ja da noch nicht.
Ja, doch. Das ist dann während dem Telefonat rausgekommen. Der Kumpel kam dann zu dir in dem Telefonat und meinte dann, dass eben der nächste Zug auch ausfällt und der Zug, den du dann nehmen solltest, weil komischerweise, also wir hatten ja hier die Wohnung, ich weiß nicht, warum du nicht hier hingekommen bist.
Ja, weil du ja dort warst, weil du ja in der Heimat warst.
Ja, aber du hättest ja auch...
Ah, ich hatte keinen Schlüssel.
Oh ja, das
ich
ist
hatte
auch
keinen
immer
Schlüssel
wieder
dabei.
Ein Problem.
Oh Mann.
Ach, Sebastian hätte auch zu uns nach Stuttgart kommen können, da wäre er locker hingekommen, aber er musste dahin, wo ich war, bei meiner Mama habe ich übernachtet, weil ich eben auf dem Weindorf war und er hatte keinen Schlüssel und deswegen musste er die Bahn nehmen, die dann aber ausgefallen ist, die erste hat er nicht bekommen, dann ist eine ausgefallen und dann musste er sozusagen, ich glaube um 7 Uhr morgens, oder?
Ja, also der Zug um 4 ist ausgefallen, der Kumpel ist dann noch wir haben dann da Leute getroffen, die denen es gleich ging wie uns, dann sind die noch zur Tanke, haben sich einfach noch mal was zu trinken geholt, ich habe dann zum Glück aufgehört, aber dann kam der nächste Zug um 6 Uhr morgens.
Ja, und ich habe geschlafen.
Johanna hat geschlafen, aber ich hatte zwar keinen Akku mehr, aber ich konnte über das Telefon von dem Kumpel, konnte ich sagen, ey, kannst du mir vielleicht einen Schlüssel rauslegen? Dann kommen wir also an und sagen, also wir kommen dann 6 Uhr, fährt der Zug, wir fahren dahin, steigen aus, sagen tschüss. Und dann gehe ich dahin und ich habe das Bild noch im Kopf, weil du hast sogar ein Bild geschickt, wo das liegt.
Ah, ja.
Und ich habe das Bild noch im Kopf und greife da rum, aber da ist kein Schlüssel.
Und du hast mal wieder keinen Akku, also auch keine Taschenlampe.
So. und ich denke mir, nö, das ist ganz, es ist mitten in der Nacht. Für mich war es ja so, ich war noch nicht mehr schlafen. Eigentlich
war es gar nicht so mitten in der Nacht.
7, glaube ich, dann am Ende, als ich ankam. Und
also du hättest locker klingeln
können. Aber ich dachte mir, nö, das kannst du jetzt nicht machen.
Und wieder es war, nicht nachmachen, Leute?
Es war Oktober oder so.
Nein, es war, nee.
Aber es war,
Weindorf,
es war
kalt. Also es war September. September
ja, so, okay. Ja. Also bin ich auf dem Balkon von meiner Mama geklettert und da lag so ein Liegestuhl.
Das ist so unmöglich.
Dann habe ich mich da hingelegt und dann wacht Johanna auf.
Ja, jetzt aus meiner Perspektive, ich bin dann um 8 Uhr ungefähr aufgewacht, also eine Stunde nachdem Sebastian auf den Balkon geklettert ist. Er ist dann halt nicht reingekommen, weil die Terrassentür zu war. Und ich bin aufgewacht und er lag nicht neben mir. Und also ihr könnt euch vorstellen, wie das für meine, also ich habe ja eh Verlustangst und klar, ich muss auch mit Situationen klarkommen, wie jetzt zum Beispiel wieder einschlafen können, wenn ich weiß, du bist irgendwo in Stuttgart am Bahnhof und die nächste Bahn fährt erst um 6 Uhr morgens und du bist da mit fremden Leuten. Damit komme ich jetzt mittlerweile klar, aber wenn ich dann aufwach und du nicht neben mir liegst, obwohl du neben mir liegen solltest, da habe ich halt extreme Panik bekommen. Ich habe meinen Freundinnen sofort geschrieben, die waren auch sofort da, keine Ahnung, warum die alle wach waren, und haben mir geschrieben, mich versucht zu beruhigen. Ich habe dem Kumpel geschrieben und angerufen, der ist natürlich nicht rangegangen. Ich habe dem seinem Kumpel aus den USA geschrieben, wo der Kumpel wohnt, weil ich nicht genau Adresse wusste und wollte da vorbei. Und ja, dann im Endeffekt hatte ich irgendwie so ein Calling. Ich bin dann runtergegangen, wollte meine Mutter aufwecken und ihr das halt erzählen und irgendwie eine Lösung finden. Aber irgendwie hatte ich dann den Gedanken und ich weiß nicht warum, aber ich bin dann auf die Terrasse gegangen. Es war morgens. Warum sollte ich auf die Terrasse gehen? Es war, hat zwar die Sonne gescheint, aber ich war ja auf der Suche nach Sebastian. Und dann laufe ich da so raus und er liegt einfach auf diesem Stuhl. Es war ein Anblick. Er liegt da in diesem Stuhl. Meine Panik ist abgefallen. Ich musste so lachen. Ich habe direkt ein Bild, leider nur ein Einmalbild, an meine Freundinnen geschickt. Und wie er da liegt, so mit seinem eigenen Pulli irgendwie bedeckt und am Schlafen ist auf dem Liegestuhl.
Meine Güte, aber ist das wirklich passiert oder?
Vielleicht anders passiert?
Oder war es Johanna?
Jemand anders passiert?
Ach, wir wissen es doch auch nicht. Oder
doch. Wir wissen es.
Aber ihr nicht und ihr müsst jetzt raten.
Ihr könnt
auf jeden
direkt
Fall
hier
muss ich super dringend aufs Klo.
Okay, ich wollte noch ganz kurz sagen, ihr könnt hier direkt auf Spotify abstimmen, welche Geschichte ihr für die Lüge haltet. Dazu müsst ihr nirgendwo anders hin. Stimmt gerne ab, dann können wir eure Stimmen in die nächste Folge mit reinnehmen. Mal
außerdem
gucken, ob
folgt
ihr uns
gerne
entlarvt.
Den Podcast und schreibt uns auch wieder an trostkasten@duich.etc, was ihr so besprochen haben wollt in der nächsten Folge und
bewertet
gerne
den Podcast.
Bewertungen oder irgendwelche Hinweise, Feedback drunter.
Komplimente.
Fürs Erste. Es macht einfach mega Spaß immer. Also
ja.
Ich find's cool. High five. Grüß dich.
Grüße.
Bye-bye.
Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du?
Ich? Nee.
Du, ich, etc.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.